Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek. Ich führe euch wie immer durch diese Folge. Und mit mir in unserem kleinen Aufnahmestudio ist Lukas Hoffmann, unser Online-Redakteur und Testfahrer und Tester. Hallo Lukas.
Ja, hallo zusammen. Servus.
Heute geht's um ein Trendthema, und zwar um das Thema Downcountry. Was kann der neue Bike-Trend? Trend, natürlich.
Trendy.
Erstmal Begriffsklärung. Was heißt das überhaupt, Downcountry? Worum geht's denn da eigentlich?
Ja, da geht's schon los, ne? Also wir sind mittlerweile, also mir geht's öfter auch so, dass man so verwirrt ist, wie viele Kategorien es mittlerweile im Mountainbike gibt. Super Enduro, Enduro.
Man könnte schon fast die Frage stellen, was war zuerst da? Der Begriff oder das Bike?
Ja, ganz genau. Irgendwie All Mountain, dann gibt's verschiedene Laufradgrößen. Also da ist es teilweise echt schon ein bisschen wie so ein Dschungel, wo man erstmal ja, sich sozusagen durchwursteln muss. Aber Downcountry ist eigentlich relativ einfach erklärt. Also es kommt aus zwei Welten, dieses Wort, das zusammengesetzt wurde. Also einmal offensichtlich von Downhill und Cross-Country. Salopp gesagt, ist es einfach ein viel, viel spaßigeres Race-Fully mit mehr Federweg, mit dem man lange Touren fahren kann, aber auch mal auf dem Trail richtig Spaß hat. Und ja, das ist sozusagen diese neue Schöpfung, die da jetzt dahinter steckt, wenn man so will.
Aber was unterscheidet es dann zum Beispiel von einem Tourenfully? Das macht ja auch bergab Spaß und ist auch zum Tourenfahren geeignet. Ist es eine Federwegsfrage oder?
Genau, also eigentlich kann man das so ein bisschen dazwischen ordnen. Also wir haben ja einmal, um mal so ein bisschen die Kategorien aufzusplitten, wir haben ja einmal die klassischen Race-Fullies, also die vollgefederten Rennbikes, sage ich mal, mit 100 mm Federweg. Und aktuell hatten wir dann darüber die Touren- oder Marathon-Fullies, so mit 120, 130 mm Federweg. Eher entspanntere, relaxte Sitzposition, wo man lange Tour mitfahren konnte. Super, ein Alpencross, da war das genau das Rad. Und dann gibt es noch die Trailbikes, die auch so 130, 140 mm Federweg haben, die aber ein bisschen mehr auf bergab, sag ich mal, optimiert sind. Ein bisschen griffigere Reifen, ein bisschen flachere Geometrie. Und genau dazwischen, sag ich mal, bei um den 120 mm Federweg, da reihen sich jetzt diese neuen Downcountry-Räder ein. Und wenn man es genau nimmt, sind sie so ein bisschen an die Race-Fullies angedockt, aber wurden, ich sag mal, salopp wieder ein bisschen aufgebohrt. Also einfach mehr Federweg rein, spaßige Geometrien, aber immer noch sehr, sehr vortriebsorientiert.
Jetzt muss ich trotzdem, ich nehme es mir nicht übel, ich muss trotzdem sagen, was ist dann der Unterschied zum Tourenfully? Weil wenn wir trotzdem bei 120 mm Federweg sind das ist es dann einfach nur, sind die leichter oder ist das Fahrwerk straffer oder worum geht es genau?
Also genau, ist das ist ja vollkommen berechtigt. Also man muss ja auch ein bisschen aufpassen, so was wollen sie mir denn da eigentlich verkaufen? Das kenne ich doch eigentlich schon. Genau. Und ich sag mal, Touren- oder Marathon-Fullies, die sind ja schon etabliert im Markt und haben auch voll ihre Berechtigung. Downcountry-Bikes sind nochmal, ich würde sagen, ein bisschen noch mehr auf Vortrieb, also nicht so ganz relaxed wie ein Tourenfully, haben aber auch nochmal ordentlich Bergab-Geometrie. Also du kannst damit auf dem Trail, wenn du Fahrtechnik hast, ist echt auch richtig krachen lassen. Und ich sag mal, wir haben ja auch, um mal so ein bisschen direkt hier den Bike-Tester raushängen zu lassen, wir haben ja seit den letzten Jahren, werden die Räder immer schwerer. Man muss immer mehr mit sich rumtragen auf Tour. Und ich würde fast behaupten, dass die Downcountry-Bikes für diese Gewichtsgeschichte, nenne ich sie jetzt einfach mal, so ein bisschen auch die Antwort sind, weil die halt, wie gesagt, diese Race-Fully-Rahmen ganz oft haben oder die dann halt ein bisschen optimiert wurden. Und die sind jetzt wirklich leicht. Also wir haben gerade einen Test gemacht, fast alle Räder haben deutlich unter 12 Kilo gewogen. Das wiegt so ein Touren-Fully nicht immer unbedingt. Und ja, deswegen sind die noch ein bisschen leichter unterwegs.
Ich sehe schon, das wird in dieser Folge so ein bisschen, ich werde immer auf denselben Knopf drücken.
Aber das gibt es doch schon.
Nee, wo ich jetzt sagen würde, das gab es ja schon. Weil früher, bevor sozusagen das Thema neuer Laufradgrößen losging, wo Carbon auch noch irgendwie gleichgesetzt war mit leicht, was ja heutzutage auch nicht mehr der Fall ist.
Ja.
Damals waren Tourenfully auch um die 13 Kilo zu kriegen.
Ja.
Und wie, genau, jetzt wäre eigentlich meine Konkretionsfrage, woran macht sich das fest? Also du hast einmal gesagt Vortrieb. Bergabtauglichere Geometrie.
Ja. genau. Also da kann man ja, ich sag mal, jeder Hersteller macht das ja so ein bisschen anders. Also manche Hersteller sind eher progressiv unterwegs, die haben wirklich eine, ja, ich sag mal, eine Bergab-Geometrie. Die spielen damit so ein bisschen. Manche sind eher konservativ unterwegs und haben eine sehr steile Geometrie. Deswegen, das ist jetzt ein bisschen hart einzugrenzen. Also beim Downcountry-Trend, der jetzt so, ich sag mal, seit ein, zwei Jahren in Gange ist, kann man wirklich sagen, dass eher die Richtung gegen Richtung progressiv geht. Also wirklich einen sehr flachen Lenkwinkel. Wir können es auch gerne mal vergleichen mit einem Race Fully. Also Race Fully hat zum Beispiel 70 Grad Lenkwinkel. Ich nehme jetzt mal einfach eins raus aus unserem Test. Die Downcountry-Räder waren fast alle so in dem 66, 67 Grad unterwegs. Der Reach ist vor allen Dingen ein bisschen länger, also das Rad liegt dann, kann man auf dem Trail so beschreiben, das Rad liegt dann einfach ein bisschen ruhiger bei schnellen Geschwindigkeiten. Wir haben so einen Reach bei den Rädern in Größe M gehabt von 450 mm, ein Cross-Country-Bike liegt meistens so bei knappen 430. Das sind erstmal kleine Unterschiede, wo man sagt, oh, das macht sich vielleicht am Ende überhaupt nicht bemerkbar, weil wenn man die Räder dann wirklich mal back-to-back, sage ich mal, fährt, also wir sind dann wirklich ein 100er gefahren und dann danach ein 120 mm Downcountry-Fully, dann merkst du das auf dem Trail wirklich. Also das wird viel ruhiger, entspannter. Du kannst damit einfach mehr Spaß haben, und ohne jetzt immer on the edge zu sein, weil so ein Race Fully mit wenig Federweg, das ist halt immer so ein bisschen, ich sag mal, giftig. Also das will wirklich gelenkt werden. Und so ein Downcountry Fully ist relaxter.
Und so ein Race Fully hat natürlich nominell 100 mm Federweg. Die waren früher, waren die letzten 2 Zentimeter, glaube ich, einfach Durchschlagschutz so ein bisschen. Und da wurde es immer progressiver und mittlerweile, dann wurden die sozusagen erst ein bisschen softer, plascher, wie man ja auch sagt. Also der Federweg wurde besser genutzt. Dann haben sie jetzt sozusagen 2 Zentimeter Federweg draufgelegt. Kannst du kurz, geht das kurz dem Hörer zu erklären, was der Reach ist? Vielleicht in 3 Worten oder ist das zu, in 3 Sätzen oder ist das zu abstrakt?
Ja, das ist ein bisschen, also am besten guckt man sich's, glaube ich, an. Also der Reach ist halt einfach, ja, die Entfernung, die du letztendlich vom Tretlager vorne zur Lenkachse hast. Und ja, das beeinflusst halt so ein bisschen die Länge, wie lang sich dieses Rad anfühlt. Und man kann sich vorstellen, man kriegt Laufruhe in einem Rad hin, in dem es länger wird. Und wenn der Reach dann halt länger ist, dann hat man gerade bei hohen Geschwindigkeiten, hat man wirklich ein ruhigeres Rad, wie ich gerade schon gesagt habe. Und wenn der Reach ein bisschen kürzer wird, dann ist es echt sehr verspieltes Rad. Man kommt schnell um enge Kurven. Es ist generell halt einfach ein kürzerer Radstand. Was dann aber natürlich bei hohen Geschwindigkeiten Räder dann ein bisschen ins Nervöse tendieren. Also
so wie ich das verstanden habe, wurde der Reach so ein bisschen erfunden, um das, früher wurde man, hat man sich ja mal an der Oberrohrlänge orientiert. Genau. Da gab es irgendwie die absolute, dann gab es die horizontale. Und so wie ich es verstanden habe, geht es beim Reach oder bei diesem Wert eigentlich darum, den Einfluss, also sozusagen die Oberrohrlänge so ein bisschen sinnvoller aufzuteilen in den Bereich, wo man am besten noch sagen kann, das hat jetzt einen Einfluss oder folgenden Einfluss auf das Lenkverhalten, wie du gerade schon gesagt hast. Genau. Es geht besser um die Kurve. Eine reine Oberrohrlänge bringt mir nichts, weil da ja sozusagen verschiedene Parameter wie die Tretlagerposition außen vorstehen.
Die Lenkachse vorne, das ist halt, Also mal salopp gesagt, das ist jetzt nicht ganz wissenschaftlich, aber ich glaube, so kann man es am besten verstehen. Genau. Und das ist so der große Unterschied. Das war, finde ich, sehr, sehr spannend auch herauszufahren. Also ich bin ja eher so der Racer. Ich komme, wie gesagt, von diesen Race-Fullies und bin ganz schnell unterwegs. Und wo dieser Trend aufkam, habe ich mir gedacht, ah, was haben wir denn da jetzt? Oder was hat die Bike-Branche da wieder erfunden? Braucht es das unbedingt? Also ich meine, man muss ja auch skeptisch sein, weil nicht jede Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ist auch wirklich gut. Ich meine, in den letzten Jahren haben wir gerade in der Radbranche viele Innovationen gehabt, die es dann nicht über den Innovationsstatus hinausgebracht haben.
Oder
die,
zumindest auf einen kleinen...
Ich sag mal vorsichtig, so ein bisschen totgeburten, deswegen ist man ja auch ein bisschen skeptisch und sind sicherlich auch viele unserer Leser draußen skeptisch, was auch vollkommen korrekt ist, meiner Meinung nach. Aber ich muss wirklich sagen, dass mir diese Downcountry-Räder total viel Spaß gemacht haben. Da kommen wir vielleicht auch schon so ein bisschen dahin, für wen ist das?
Das wollte ich gerade eigentlich fragen. Also wer profitiert denn davon? Also die sind ja so ein bisschen auch entstanden aus der Entwicklung des Rennsports, weil die Kurse immer heftiger und immer anspruchsvoller, technischer wurden. In einem Cross-Country-Kurs von 2020, der ist ja mit dem vor einem Cross-Country-Race-Kurs vor 20 Jahren nicht mehr zu vergleichen. Da sind mittlerweile Sprünge drin, da hätte man früher gedacht, okay, dafür brauchst du jetzt ein Downhill-Rad.
Genau, da kommt auch so ein bisschen die, um da nochmal kurz einzuhaken, so ein bisschen die Entwicklung her, weil die normalen Race-Fullies, also ich sag mal die Ahnen dieser Downcountry-Fullies, weil die Rahmen, die ähneln sich ganz oft. Also die Hauptrahmen sind eigentlich immer die gleichen. Teilweise machen die Hersteller dann so kleine Abwandlungen, also der Hinterbau ist anders oder die Umlenkwippe ist anders, um ein bisschen mehr Federweg aus den Rädern zu holen, aber deswegen ähneln sie diesen Cross-Country-Fullies mit 100 mm auch so sehr, die Down-Country-Fullies mit 120. Oh je, hier ganz schön zum Mitdenken, sorry. Genau, um da kurz einzuhaken, die meisten Cross-Country-Biker, also ich sag mal Nino Schurter, die fahren mittlerweile so viel Federweg, also Nino Schurter ist ganz oft mit 110, 120 mm Federweg unterwegs in seinem Spark und das zeigt ja schon ein bisschen, wo die Richtung hingeht, dass die Kurse so technisch werden, dass die, dass die Top-Fahrer auch mehr Federweg brauchen, dass da so ein bisschen die Richtung hingeht und die Räder werden auch halt immer progressiver, also früher war es gang und gäbe, dass die Räder total steil sind, voll auf Vortrieb gebaut sind und mittlerweile gewinnst du halt so ein Cross-Country-Rennen nicht, also auch im Uphill, klar, aber vor allen Dingen kannst du es auch verlieren, wenn du im Downhill nicht schnell genug bist und da brauchen die Räder, Fahrer natürlich, ich sag mal, eine Waffe, wo sie halt auch mitkämpfen können um die Siege und deswegen werden die da auch so entwickelt.
Reifenbreite ist ja auch etwas, was ich irgendwie, ich meine, früher, heutzutage Nino Schurter, ich glaube, der fährt 2,4 Zoll.
Genau.
Genau, das wär
vor Jahren nicht denkbar gewesen.
Nee. Unter Freeride gelaufen.
Genau, sozusagen. Ich meine halt auch, da gibt es so viele, auch gerade jetzt mit Downcountry zusammen, solche Entwicklungen. Also früher, ich sag mal, wo ich angefangen habe, so vor 10 Jahren mit Cross Country, da sind wir irgendwie Felgen Innenbreiten von 20, 22 Millimeter gefahren. Jetzt sind wir mittlerweile bei 30 angekommen. Ich habe angefangen, glaube ich, mit 2 Zoll breiten 26 Zoll Reifen. Jetzt sind wir bei 29 und 2,4, wie du gerade schon gesagt hast. Also der Sport hat sich halt auch so gewandelt, dass sich da halt auch wirklich Veränderungen geben und so.
Ist ja auf der Straße lustigerweise auch nicht anders. Ne?
Genau.
Da sind ja früher auch irgendwie 17 Millimeter Reifen gefahren worden. Mittlerweile sind sie, glaube ich, flächendeckend bei fast 25.
Genau. Das, da wurde ja immer mit dem Rollwiderstand quasi argumentiert, aber mittlerweile ist Grip viel, viel wichtiger. Die fahren weniger Luftdruck, wenn wir jetzt im Cross-Country-Sport bleiben. Fahren weniger Luftdruck, also Nino ist teilweise mit 1,1, 1,2 Bar unterwegs, wirklich voll am Limit, aber dafür kommt er dann halt auch schnell um die Ecke durch technische Kurven oder technische Abschnitte, weil er da einfach viel, viel mehr Grip hat. Der Reifen kann sich viel besser dem Untergrund anpassen und das ist auch so ein bisschen die Erklärung, warum diese Felgenbreite oder auch die Reifenbreite viel höher wird. Und genau das haben wir auch bei den Downcountry-Rädern gesehen. Die waren fast alle mit 2,4, 2,35 Zoll breiten Reifen ausgerüstet. Und genauso ist es bei Cross-Country.
Teilweise sinkt dadurch der Rollwiderstand ja auch wieder.
Genau.
Wenn du breitere Reifen mit geringerem Luftdruck fährst, je nach Untergrund, kannst du dadurch dann halt auch ein besseres Rollverhalten des Reifens haben, weil er sich von dem Untergrund auch nicht mehr so stark aus der Ruhe bringen lässt.
Genau, der und springt, sage ich mal, nicht mehr so wie ein Flummi.
Weniger, der, also, der rubbelt weniger.
Übertreibt, genau.
Ein größerer Reifen kann da unter Umständen viel besser drauf abrollen.
Genau.
Aber für wen ist es denn jetzt nun? Also für die Racer, das wissen wir schon, aber wie viele von unseren Zuhörern jetzt sozusagen richtig Rennen fahren und immer hart am Gas sind?
Wobei, da würde ich schon fast wieder widersprechen. Ich glaube, für den richtigen Hardcore-Racer, für den jede Sekunde zählt, ist ein Downcountry-Rad nichts. Also das ist dann, es ist halt doch nochmal ein Stück schwerer als ein klassisches Cross-Country-Bike.
Aber Schurter, fährt er ein Downcountry-Rad oder fährt er?
Nee, der fährt tatsächlich nur das Fahrwerk davon. Also der geht schon eher in die Richtung Downcountry mit seinem Rad, klar. Aber da muss man noch zu sagen, ich meine, es ist ja nicht jeder Nino Schurter, der waghalsige Strecken fährt, wo man irgendwie Angst haben muss, wenn man da stürzt, dass man sich das Genick bricht. Also ich sag mal, draußen der normale Mensch, der ab und zu mal Rennen fährt, der auch gerne ambitionierter Sportler ist, der wird ja fast nie auf so technischen Strecken fahren wie die Pros wirklich.
Falls ihr euch übrigens fragt, wer dieser Schuster ist, also
genau,
Nico Schuster, Nino Schurter, Achtfacher.
Oh, ich glaube mittlerweile schon mehr. Neunfacher müsste er, glaube ich, sein. Aber kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Ja.
Da kann man fast nicht mehr mitsehen. Der gewinnt gefühlt jede Woche irgendein Rennen, irgendeinen Titel.
Ja, neunfacher World Cup-Sieger, also, ne?
World Cup-Gesamtsieger, ja. Ich glaube, irgendwie sowas. Auf jeden Fall Olympiasieger. Hat quasi alles gewonnen, was man so gewinnen kann. Ja,
ein Schweizer schneller Mensch.
Ja, genau.
Ja. Genau, nur das.
Ja.
Okay, wenn es für die Hardcore-Racer nicht unbedingt was ist, für wen dann?
Ich glaube, es gibt so drei Personen. Fangen wir mal, also typische Personen,
drei
für die
Personen,
ich mir das vorstellen könnte.
Drei Personen, das ist eine kleine Käuferschicht.
Nee, also so den typischen. Ich stelle mir immer so den typischen Mountainbiker vor, für den ich mir das jetzt also mir gut vorstellen kann. Und deswegen würde ich mal so drei typische Biker mir raussuchen. Da ist einmal der Trailbiker, der ab und zu jetzt gerade mit seinem 130, 140 mm Gerät unterwegs ist, was aber eher die 13-Kilo-Marke knackt. Und der auch flott auf dem Trail unterwegs ist, der hat ein gutes Fahrkönnen, aber der regt sich wahrscheinlich regelmäßig auf, oh, mein Rad ist so schwer, ich will eigentlich mal längere Touren mit meinen Jungs fahren, whatever. Für den könnte ich mir das ja gut vorstellen, weil der kann fahren, der kann auf den Trails so ein Rad gut bewegen und es ist halt einfach viel, viel leichter. Das ist für längere Touren ein tolles Rad. Dann gibt es sicherlich diesen Racer, den wir gerade angesprochen haben, aber ich sag mal ein bisschen in abgeschmeckterer Funktion, der nicht jede Sekunde zählt, bergauf, der auf dem Trail auch mal wirklich Spaß will, Sicherheit will und ja, wie gesagt, nicht jede Sekunde jagt. Und da kann ich mir ein Downcountry-Rad vorstellen, weil es wiegt nicht so viel mehr, macht immer noch super viel Spaß am Berg, du kommst da super mit hoch, also deine Kumpels, die ein 100mm Rad fahren, die hängen dich jetzt nicht ab. Aber bergab hast du so viel mehr Sicherheit, da kannst du richtig laufen lassen. Also für den wäre das was. Und tatsächlich, du hast es schon angesprochen, ich glaube, der typische Tourenbiker, der dürfte sich so ein Downcountry-Rad auch mal genauer anschauen, weil ja, es ist, es kann eigentlich genau das gleiche wie ein Tourenbike, ist aber dabei leichter und rollt einfach viel, viel besser. Also du kannst damit viel besser Strecke machen. Und wenn man dann irgendwie meint, oh, ich will doch mal einen Wald- und Wiesenmarathon mitfahren, einmal im Jahr, da muss man sich ja nicht extra ein Racebike für hinstellen, das kannst du mit den Rädern super machen. Also die sind immer noch schnell und ja, explosiv.
Also du hast jetzt gesagt, Leute, die Trails fahren, Leute, die auch mal ein Rennen fahren und Tourenfahrer, ist für mich eigentlich ein ambitionierter Mountainbiker der alten Schule, wenn du so willst.
Genau, ja.
Der irgendwie sich sagt, ich habe hier mein Rad, das ist irgendwie leicht genug für Rennen. Heißt wahrscheinlich auch dann Marathon.
Genau, genau.
Also ich sehe da eigentlich so ein bisschen, ich sehe da eigentlich so ein bisschen das alte Touren-Fully-Ideal vor mir.
Genau, oder die eierlegende Wollmilchsau.
Bevor die Dinger alle so schwer geworden sind.
Ja.
Was heißt denn, was für Gewichte reden wir denn?
Wir hatten so im Schnitt 11,8 Kilo. Wir hatten jetzt ein Testfeld.
11,8, das...
Genau. Ja. Genau, das ist schon nicht super leicht, aber wir hatten halt auch ein paar Ausreißer
ja, gut,
nach oben.
Das ist
finde ich, okay. Ja, also ich meine, wir hatten jetzt ein Preistestfeld, was auch extrem groß war, weil wir wirklich schauen wollten, wie die Hersteller auch Downcountry, interpretieren. Und das ist auch extrem spannend, weil dadurch, dass es diese Lücke gibt, dass sie zwischen zwei Kategorien angedockt sind, sieht das so jeder Hersteller ein bisschen anders. Also ich nehme jetzt einfach mal zwei Räder raus. Wir hatten das Transition Spur im Test. Das Transition ist ja eher so ja die Enduro-Trailbike-Marke. Und das Rad ist wirklich voll auf Bergabspaß konzipiert gewesen. Das war ein bisschen schwerer. Hatte eher klebrige Reifen drauf, aber das war wie so ein Trailbike Light. Also da konntest du in technischen Passagen volle Lunte draufhalten. Das Rad war schon mehr Trailbike als Downcountry-Rad, sage ich mal. Und dann gibt es aber wieder das andere Extrem. In dem Fall nehme ich jetzt mal das Cannondale Scalpel SE raus, was wirklich extrem nah an dem normalen Scalpel mit 100mm Federweg angedockt ist. Das hatte sehr schmal profilierte Reifen drauf. Das hatte eine eher gestreckte Geometrie oder Sitzposition auf dem Rad. Das war schon fast eher das Race-Fully unter den Rädern. Und deswegen die Hersteller, der Trend ist so neu, die sind sich noch nicht so richtig einig, was Downcountry letztendlich ist. Deswegen, also das, was ich gerade gesagt habe, das sehen alle ungefähr genauso, aber genau in den Ausstattungen fahre ich eine 4-Kolbenbremse oder eine 2-Kolbenbremse, was für Reifen ziehe ich auf, wie ist mein Cockpit gestaltet von den Werten. Da sind sie sich alle noch nicht so einig, da kocht jeder gerade so ein bisschen sein eigenes Süppchen, aber das war auch in dem Test so spannend zu sehen, wie jeder das interpretiert und wer vor allen Dingen dann auch den besten Allrounder baut aus Bergabfahren und Bergauffahren. Das war echt spannend.
Und jetzt sprechen wir mal über Zahlen. Was muss ich denn dafür anlegen? Für ein Rad, was jetzt meinetwegen einen Kauftipp bekommen könnte, wo man sagt irgendwie, da ist das Gewicht verträglich und die Ausstattung ist ordentlich. Also das erfüllt sozusagen alle gewünschten Anforderungen.
Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen persönlicher Geschmack. Also klar kann man mit einem 3.000 € Rad genau so viel Spaß haben wie 4-5. Im Kauftipp-Bereich liegen wir jetzt bei knapp 5.000 €. Da Genau, ohne jetzt mal zu verraten, wer gewonnen hat.
Ja.
Klar, das ist nicht wenig Geld, aber wenn man sich das Rad im Speziellen anguckt, ist das echt fair. Da kriegt man eine komplette XT-Gruppe, Carbonlaufräder, eine Vario-Sattelstütze, eine ordentliche, ein Sit-Select Plus Fahrwerk, was echt in Ordnung ist und einen sehr, sehr leichten Rahmen. Also klar, 5.000 Euro ist nicht wenig Geld, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir überlege, was ich dafür alles bekomme, in dem Fall, ist das echt schon ein faires Angebot. Also ohne jetzt, wie gesagt, zu sagen, oh, 5.000 Euro, die habe ich mal eben rumliegen. Aber wenn ich mir das so vorstelle, da kann ich alles mitmachen mit dem Rad. Da kann ich einen Marathon fahren, da kann ich eine lange Tour fahren, Alpencross, whatever.
Aber was wiegt das dann konkret? Wo bewegen wir uns da?
Da sind wir bei 11,3 Kilo. Ich habe das jetzt alles aus dem Kopf. Also vielleicht habe ich mich auch hier und da mal vertan, aber alles so um die 11 Kilo.
Was mich nur bewegt bei der Frage, ist so ein bisschen so der Gedanke, was muss ich denn heute für ein echt leichtes Tourenfully in Anführungsstrichen oder einem, also was muss ich anlegen? Und wenn das 5.000 Euro sind, dann ist das schon eine Menge Holz. Ne?
Ja klar, also, hier gibt es aber auch ein bisschen drunter. Also das waren jetzt in dem Fall jetzt mal einfach aus der Luft gegriffen, weil wir ein Testfeld von 4.500 oder 4.300 bis 8.000 Euro tatsächlich hatten, weil wir wirklich mal sehen wollten, was können die Hersteller oder wie sehen die Dawn Country? Deswegen haben wir mal wirklich querbeet bestellt und das war auch echt spannend, wobei man dann auch wieder sagen muss, dass so ein 8.000 Euro Rad, klar sind da Unterschiede da, aber da muss man sich echt überlegen, ob man da 3.000 mehr auf den Tisch legt, weil die Unterschiede waren echt marginal. Das sieht man am Ende auch in den Punktzahlen. Also das, die lagen nicht weit auseinander. Also klar ist dann Prestige und Optik und was auch immer, persönlicher Geschmack, alles. Aber fahrtechnisch sind die so eng zusammen, das ist wirklich Wahnsinn.
Und gewichtsmäßig auch.
Relativ. Ja, genau. Das war sogar tatsächlich nur 100 Gramm leichter, das 3.000 Euro schwere Rad. Also aber wenn ihr den kompletten Test lesen wollt, dann schaut doch in die 12/2020 in unsere neue Ausgabe.
Dezember-Ausgabe.
Genau, ja. Dezember-Ausgabe ab Anfang November am Kiosk, ein bisschen verwirrend, aber dann schaut doch mal rein, wie gesagt, da habe ich alle Räder nochmal beschrieben, da haben wir die vor allen Dingen auch die Quads unserer Tester, was die so gut fanden. Also ich hoffe, das ist für mich ein sehr spannender Test geworden, weil ich jetzt die Kategorie selber auch nochmal ganz anders sehe. Die macht echt Spaß. Also ich glaube, wenn ich mir selber ein Rad aktuell kaufen müsste, dann wäre es sowas, weil ja, klar bin ich noch ein bisschen Racer innen drin, aber bei mir kommt es jetzt nicht darauf an, ob ich den Anstieg in 3 Sekunden hochfahre oder in 4.
Wir haben noch ein bisschen Zeit, also wir sind relativ schnell unterwegs, deshalb gehe ich noch mal ein bisschen ins Detail.
Ja, klar,
gerne. Wie sieht es denn mit den Fahrwerken aus? Ist da Lockout, Plattform, Thema?
Da sind wir schon wieder bei dem Thema, dass das jeder Hersteller ein bisschen anders sieht. Also wir hatten 5 Räder da im Test, weil es durch Corona echt sehr, sehr, sehr schwer war, die Räder herzubekommen. Die waren echt teilweise ausverkauft. Scheinbar ist die Kategorie auch sehr beliebt. Wenn es so ein Ladenhüter wäre, dann hätten wir sicherlich noch mehr Räder im Test gehabt. Zurück zur Frage, wir hatten 2 Räder mit Lockout drin. Die hatten diesen RockShox Twist Lock, den ich echt praktisch finde. Da dreht man quasi ja wie an so einem Gashahn und dann ist das Fahrwerk gelockt. Und alle anderen haben auch einen Lockout, den du aber dann mit einem Hebel betätigen musst. Also jeweils am Dämpfer oder an der Gabel. Was spannend war, dass alle Fahrwerke quasi von RockShox kamen. Die haben ja dieses Jahr die neue Sit und den Sit Lux Dämpfer gebracht. Eine extra Gabel auf 35 mm Standrohren, die nur für diese Downcountry-Kategorie wirklich gedacht ist. Ursprünglich war es so, dass Fox vor 2 oder 3 Jahren mit der 34 Stepcast, also SC, so ein bisschen diesen Trend überhaupt erst ausgelöst hat. Das finde ich auch sehr spannend mit der Kategorie. Die haben eine sehr leichte Tourengabel eigentlich rausgebracht, also nominell, wie gesagt, 120 mm Hub. Und dadurch fingen die ganzen Hersteller an, dann diese Gabel in ihre Race-Fullies zu stecken. Das hat am Anfang dann mehr oder weniger gut geklappt, weil ja, wenn du in so einen typischen Race-Fully-Rahmen, der für eine 100 mm Gabel entwickelt wurde, eine 120er Fork reinsteckst, dann kann das gut gehen, das kann aber auch schlecht gehen. Also, oder kann schief gehen. Also du saßt dann teilweise sehr, sehr hecklastig im Rad. Die Front war dadurch sehr hoch und ein bisschen unharmonisch. Das Rad ist teilweise ein bisschen kipplig gefahren. Aber da haben jetzt sehr, sehr viele Hersteller wirklich ihre Hausaufgaben gemacht. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, wirklich die Rahmen teilweise ein bisschen abgewandelt für diese Downcountry-Varianten. Die Geometrie noch progressiver gemacht. Und mittlerweile sind das echt Räder, die wirklich rundum sich klasse fahren. Also die echt super viel Spaß machen. Denkst du jetzt schon drüber nach hier?
Naja, lasse mich ja so langsam davon überzeugen, dass irgendwie auf Augenhöhe beziehungsweise als validen Ersatz für das Thema Tourenbikes, wie man sie früher kannte, halt
ja, genau.
zu sehen, wo die Bikes halt noch leichter waren, aber letztlich genau diese Kriterien erfüllt haben. Klar, die Geometrie war eine andere, es war früher alles ein bisschen steiler, aber das ist durch die Evolution des Radfahrens. Man hat halt auch gemerkt, man kommt auch mit einem relativ flachen Lenkwinkel einen Berg noch hoch, hat dafür umso mehr Spaß bergab.
Apropos Evolution, das wird dich wahrscheinlich interessieren. Als Zweifachverfechter, keines der Räder konnte noch einen Umwerfer aufnehmen.
Wollte ich noch fragen, genau.
Weil da sind wir wieder beim typischen Tourenfahrer, der ja doch gerne mit einer Zweifachübersetzung doch unterwegs ist. Also würde ich jetzt mal schätzen, wissen wir auch aus unseren Leserumfragen. Und die haben es dann doch ein bisschen schwer. Also die müssen tatsächlich auf einen 1x12 oder einen Einfachantrieb gehen, was bei uns im Test aber sehr, sehr gut funktioniert hat. Also wir sind da sehr steile Rampen hochgescheppert. Klar.
Ich bin ja auch nur so lange Zweifachverfechter, wie ich irgendwie vorhabe, auf 3.500 Meter oder auf 3.000 hochzufahren und zwar komplett mit meinem Rad selbst irgendwie so. Dann bin ich da immer noch.
Dann ist ja alles gut. Verfechter. Aber das wollte ich nur mal kurz einklinken, wenn du von Evolution sprichst. Also da hat sich auf jeden Fall was getan. Aber ja, für mich sind die irgendwie die. Ja, vielleicht kann man sogar so weit gehen und sagen, die neuen Tourenfullies. Ja.
Was würdest du über die Fahrwerkseigenschaften sagen? Sind die auch vom Ansprechverhalten eher racig oder eher soft-tourig? Oder ist das auch wieder von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich?
Das ist tatsächlich schon so, aber wobei, da kann man mittlerweile ja echt sagen, dass man bei den modernen Fahrwerken extrem viel einstellen kann. Also gerade bei RockShox und Fox, da kann man ja wirklich sich das Fahrwerk so hintunen, wie man es gerne hätte. Und ich würde behaupten, dass sie tatsächlich komfortabler geworden sind. Also sie kommen ja ursprünglich vom Race-Hintergrund, diese Fahrwerke, aber die sprechen viel, viel feiner an als früher. Also wirklich echt bei kleinen Schlägen. Das ist Wahnsinn, auf was die alles reagieren mittlerweile. Aber was echt spannend war, die neuen Fahrwerke kriegen es sehr gut hin, speziell RockShox, dass sie nicht so durch den Federweg rauschen. Also gerade im mittleren Federwegsbereich, wo man wirklich schnell wieder den kompletten Travel haben will, da rauschen die nicht so durch. Also das war echt sehr, sehr gut. Gerade wenn du mal harte Schläge hattest, das war nicht so, dass du irgendwie das Gefühl hattest, gerade in Stufen, dass der Federweg schnell weggeschnupft ist, wie wir immer sagen, also mit jeder Stufe weniger zurückbleibt, sondern die sind extrem schnell wieder da, machen auf. Deswegen würde ich auch sagen, selbst ein Trailbiker, der da vielleicht jetzt erstmal die Nase rümpft und sagt, boah, was soll ich mit 120 mm Federweg, gerade die neue Sit, boah, die fühlt sich echt, also in einem Blindtest würde ich fast behaupten, das wird schwierig, das gegen eine Bike herauszufahren, weil die halt auch sich super leichtfüßig fährt. Also das macht schon echt Spaß, muss ich echt sagen.
Rahmenmaterial durchgängig Carbon in der Preisklasse wahrscheinlich?
Ja, genau. Also es gibt ab und zu nochmal, die dann ein bisschen tiefer kommen, so in der 3000 Euro Klasse, dann haben wir mal einen Alu-Hinterbau teilweise verbaut. Aber das war jetzt bei uns im Test tatsächlich alles durchgängig Carbon. Genau.
Laufradgröße?
29 Zoll, klar, hat sich durchgesetzt. Also da ist 27,5. Ich sag mal, Marathon oder wenn du viel Strecke machen willst, hat sich eigentlich komplett 29 Zoll durchgesetzt. Wenn du jetzt kein 1,60 Zwerg bist, wo vielleicht 29 Zoll nicht so sinnvoll ist.
1,60 Zwerg.
Ja, kann ja sein. Dann sieht das ein bisschen komisch aus. Also, aber selbst im World Cup ist das jetzt, also da ist es sowieso so, da ist 29 Zoll gesetzt. Aber ja.
Ja, was gibt es noch sonst zu sagen zu den Rädern? Wie sieht es bei den Übersetzungen aus? Wahrscheinlich 30er, 32er Kettenblatt vorne und hinten.
Genau, das ist wieder so eine Sache.
50 hoch.
Das ist wieder so eine Sache der Hersteller, wie die das sehen, wie fit ihr, wie sie vermuten, dass ihr Kunde ist. Also wir haben 34er Kettenblätter ganz oft gehabt, aber auch oft SRAMs neue Kassette mit 10 bis 52 Zähnen hinten. Da kommst du eigentlich jeden Anstieg mit hoch, aber wir hatten auch, wie du gesagt hast, ein bisschen entspanntere Kombination mit einem 30er Kettenblatt. Was ist sonst noch die Unterschiede, die man vielleicht herausstellen kann? Viele haben auf starke Vierkolbenbremsen gesetzt. Da sind oft Unterschiede. Da setzen die Cross-Country-Biker gerne auf zwei Kolben, die ein bisschen gewichtsoptimierter sind, aber natürlich am Berg nicht so standhaft sind bergab, die dann schneller ins Fading kommen, die nicht einfach so viel Bremsdruck haben. Und was natürlich noch ein großer Unterschied ist, gerade so für Oldschool-Biker, eigentlich hatten, also es haben alle Räder eine Vario-Sattelstütze drin gehabt. Mhm. Das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das für den typischen Tourenfahrer vielleicht auch schon fast so ein leichtes No-Go ist. Für einen Racer ist es schon fast ein No-Go. Die finden das gar nicht so gut, weil es Mehrgewicht ist.
Obwohl es ja im World Cup auch schon.
Genau. Ja, das ist aber auch wieder der Punkt. Die Räder werden halt oder die Strecken werden halt immer technischer. Hm. Also, wenn ich so meine Ohren offen habe, wenn ich mal einen Marathon fahre, wenn ich gerade Corona-Saison ist, dann höre ich immer um mich rum so: Ah, oh, nee, Vario-Sattelstütze ist mir zu schwer, die 300 Gramm Mehrgewicht. Nee, ich fahre auf jeden Fall, da fahre ich bergab lieber ein bisschen langsamer. Muss ja jeder für sich wissen. Ja, aber ich glaube, der typische Racer da draußen, der will noch keine Vario. Wenn er es einmal gefahren ist, baut er sie nie wieder ab. Das war bei mir auch so. Ja. Also ich krieg's mittlerweile gar nicht mehr gebacken, ohne Vario irgendwo runterzufahren. Da mache ich gefühlt auf jeder Abfahrt den einbeinigen Kranich und steige da irgendwie ungewollt ab. Mhm. Aber ja, jeder wie er möchte und wie die Fahrtechnik halt hinreicht.
Mhm. Was haben wir denn noch nicht abgefahren? Welche Linie?
Ich glaube,
wir haben eigentlich schon alles, aber in dem Testfeld, du hattest gesagt, es gibt irgendwie, das Cannondale war sehr racig orientiert, das Transition war sehr traillastig. Wie würdest du das so grob unterteilen? Wie ist da so die Splittung des Testfelds? Wie viele Bikes waren es jetzt?
Fünf. Schöne ungerade Zahl.
Okay, schöne ungerade Zahl. Das heißt, 50-50 kriegen wir nicht hin. Sind es mehr racige oder mehr, sagen wir mal, tourenorientiertere Räder dabei?
Das ist tatsächlich so. Ich würde fast behaupten, dadurch, dass die Ausgangsbasis halt in allen Fällen fast immer der Rahmen oder die Geometrie eines Racebikes ist, würde ich fast behaupten, dass es eher ein bisschen Richtung Race geht, aber dass jetzt halt auch, wie gesagt, so neue Player wie Transition und Co. raufkommen, die das Ganze noch ein bisschen bergablastiger machen. Aber generell würde ich unterschreiben, eher auf Vortrieb orientiert, eher auf längere Strecken und jetzt nicht so die absolute Trail-Ballermaschine mal überspitzt.
Ja, zwei Fragen habe ich noch, genau.
Ja, jetzt geht's los.
Im World Cup.
Ja.
Wird denn da auch die Downcountry-Variante gefahren oder fahren die da alle sozusagen die Schurter-Geschichte, dass sie sagen, wir nehmen die Basis, also das Race Fully als Basis für den Aufbau und pimpen das so ein bisschen Richtung mehr Bergab-Tauglichkeit? Oder werden die tatsächlich da auch in Rennen gefahren?
Das ist tatsächlich so ein bisschen von Team zu Team, von Philosophie zu Philosophie unterschiedlich. Also es ist auffällig, dass viele Fahrer gerade im letzten Jahr damit so ein bisschen ja Probe gefahren sind oder es auch mal ausprobiert haben. Gerade bei sehr, sehr technischen, schlaganfälligen Kursen, sage ich mal, also wo wirklich harte Schläge aufs Fahrwerk da sind. Mhm. Gerade Nove Mesto wird wahrscheinlich jeder kennen, die Strecke in Tschechien. Da ist einfach richtig Halligalli. Mhm. Das ist technisch wirklich anspruchsvoll. Und da haben tatsächlich viele Fahrer damit haben es mal für sich so ausprobiert, vorne 120 mm Fahrwerke zu fahren, aber hinten dann immer noch die 100er-Variante. Mhm. Das ist dieses Jahr jetzt nicht so häufig gewesen. Dieses Jahr waren natürlich auch extrem wenige Rennen in der Corona-Saison.
Ja.
In Nove Mesto war aber ein Doppel-World Cup. Also da war zwei Rennen in einer Woche. Und da habe ich das jetzt, also ich war nicht da, deswegen ist es immer schwer am Fernseher so zu analysieren, was fahren die da jetzt. Aber was ich so gesehen habe, sind die meisten tatsächlich zu 100 oder 110 mm zurück. Was ich nur weiß, wir sind wieder bei unserem Lieblingsfahrer, bei Nino Schurter. Auf den gucken ja immer alle, weil er halt einfach das, was der macht, scheint immer das Richtige zu sein. Der ist tatsächlich nicht so häufig mehr auf einer 100 mm Variante unterwegs. Und von der SIT, der wird ja von RockShox gesponsert, von der Gabel gibt es eine 32 mm Version, also Standrohre und eine 35 und der fährt jetzt immer auf der stabileren 35er. Mhm. Also das ist auch wieder so ein Punkt. Klar ist die 32er deutlich leichter oder was heißt deutlich, wahrscheinlich so 150 Gramm. Aber ihm ist scheinbar Stabilität und Spurverhalten und Steifigkeit, whatever, ist ihm wichtiger, sodass er das bisschen mehr Gewicht dann gerne in Kauf nimmt. Mhm. Und was alle anderen Downcountry-Varianten angeht, ich habe schon gesagt, manche Racer setzen auf eine Vario-Sattelstütze, manche nicht. Manche fahren immer noch 2,5 Zoll breite Reifen, manche fahren 2,4, 2,35. Mhm. Also was man auf jeden Fall sehen kann, die Felgenbreite geht breiter, die Reifen werden auch eher breiter. Und das bleibt natürlich vom Rennzirkus nicht verschont.
Gibt es da eigentlich Limits? Also was die Fahrer in den Rennen fahren dürfen? Oder könnte ich jetzt theoretisch auch mit einem Enduro da an den Start gehen beim Cross-Country-Rennen?
Wenn du meinst, kannst du das tun.
Also theoretisch.
Soweit ich weiß, gibt es keine Einschränkungen. Also du musst, was halt der Fall ist, es gibt ja diese Qualifikationsrennen mittlerweile am Freitag, wo die Startposition ausgefahren wird. Und dort das Rad, was du dort fährst, also Rahmen und Gabel, musst du dann auch im Rennen fahren. Also angenommen, du fährst im Sprint, weil das viel über Asphalt geht, das Rennen am Freitag, fährst ein Hardtail, dann musst du am Samstag oder am Sonntag dann auch ein Hardtail fahren. Was in Novo Mesto sehr spannend war, weil auf der Sprintstrecke brauchst du definitiv kein Fully, aber natürlich wollte wegen Sonntag, weil es halt richtig zur Sache geht, wollte natürlich jeder dann Fully fahren. Aber da kannst du natürlich voll abändern, das auch, ist auch spannend. Also da fahren manche Leute so Gravel-Reifen, also die eigentlich vom Gravel-Sport kommen, die nicht groß profiliert sind, solche Reifen mal im Rennen oder einen speziellen Lenker, fahren vor allen Dingen aero-optimierte Rennanzüge und Helme.
Ach so, also am Rad darf verändert werden?
Genau.
Darf man auch eine andere Gabel fahren?
Nee, wie gesagt, Gabel und Rahmen nicht. Aber sonst kannst du alles, irgendwie auch, wenn du meinst, also klar, Reifen, das werden sie alle verändern, verschiedene Felgenbreiten, das ist tatsächlich so. Also das macht der Profisport, das sagen die Teams natürlich ungern offen, gerade ihren Sponsoren gegenüber, was sie da so alles verändern, aber so der Buschfunk oder beziehungsweise die Boxengeflüster sagt natürlich, ah hier, keine Ahnung, XY, der Fahrer fährt das und das im Rennen, habe ich gesehen. Und ja, das ist halt auch immer so ein bisschen das Spannende im World Cup.
Wie lange gibt es denn das überhaupt schon, diesen Trend?
Downcountry?
Ja.
Wie gesagt, das ging so ein bisschen los mit der 34SC, die, oh lass mich lügen, jetzt 2 oder 3 Jahre auf dem Markt ist und dann haben die ersten Hersteller halt nachgezogen und die 120er Gabel da reingesteckt in die meisten 100 mm Race Fullies und haben dann breite Reifen aufgezogen und dann ging die Stunt Country los. Dann haben das immer mehr gemacht und gesagt, boah, das ist ja vielleicht sogar die Zukunft, das ist ja was. Ja, und dann ging es wieder los mit unserem nächsten neuen Trend.
Würdest du denn sagen, das ist noch ein Race-Bike oder?
Ich glaube schon, also du hast tatsächlich in dieser Grund-DNA, die schwörst du ja so im Rad an, ist das eher gemütlich, ist das auf Zack, ist das nervös und bei den meisten Rädern, wo du da aufsteigst, hast du einfach dieses Gefühl, boah, das will immer noch Laktat, das ist immer noch am Gas. Und das Schöne ist heutzutage tatsächlich, trotz der progressiven Geometrien und mehr Federweg, du merkst das gar nicht so krass, also auch gewichtsmäßig. Bei der Sit mit 120 mm Federweg, die ist so schwer wie die alte Sit mit 100 mm Federweg. Also klar kann man sagen, die neue 32er ist noch leichter, aber wenn wir das jetzt über die Jahre vergleichen, so 4 Jahre Fortschritt, kriegst du fürs gleiche Gewicht eine 120 mm Gabel und fühlst dich im Downhill viel besser, kannst dir auch mal einen Fehler irgendwie verzeihen. Und bei all diesen Gewichtssachen, klar wird man irgendwie ein Kilo mehr Gewicht auf jeden Fall merken, aber meiner Meinung nach in den Bereichen, wo man als ambitionierter Hobbyfahrer unterwegs ist, wo man irgendwie mal einen Marathon mithechelt, ganz ehrlich, ob du da jetzt 62. wirst oder 65. weil dein Rad ein halbes Kilo schwerer war, so what, dafür habe ich ein Rad, was ein super Allrounder ist, wo ich Spaß mit habe, wo ich jetzt nicht bei jedem Wurzelfeld Angst haben muss, dass es mir irgendwie die Blompen rausrüttelt, also ich finde so, wie gesagt, wenn man one for all ist ein Downcountry-Rad für mich ganz vorne dabei, wenn man so ein Spezialist ist, klar, aber
und man muss das nötige Kleingeld.
Ja, das ist ja wie immer so. Aber auch da, also da kann man, finde ich, echt auf Sachen verzichten. Also wenn das Fahrwerk ist für mich schon eine Sache, da würde ich jetzt nicht sparen. Laufräder vielleicht auch noch was Gescheites. Aber ob da jetzt eine XT-Gruppe drauf ist, die schaltet genauso wie ein SLX, das haben wir auch schon ganz oft gesagt.
Naja, ich glaube, Gesamtgewicht ist letztlich für die meisten Leute dann wahrscheinlich am Ende so das Kriterium, ob es für sie interessant ist oder nicht.
Wobei, das war auch spannend im Test. Da hatten wir halt Räder, die ungefähr gleich viel gewogen haben, aber wo die Laufradgewichte sehr unterschiedlich waren. Und dann würde ich tatsächlich eher darauf achten, einen tollen, leicht gemachten Laufradsatz, der aber auch für diese Kategorie was ab kann, also wo man mal einen Sprung mitnehmen kann, mit vor allen Dingen Reifen sich das anzuschauen. Reifen sind natürlich immer total eine Charaktersache, die das Rad total formen. Und entweder man hat, ich sag mal überspitzt formuliert, so eine Race-Pelle, wo man ja quasi in jeder Kurve Angst hat, geradeaus weiterzufahren, die wenig Profil hat, aber wo man natürlich super schnell mit rollen kann, die wenig Kraft verschenkt. Oder man hat halt wirklich so sehr profilierte Trailreifen. Und das macht in der Kategorie auch extrem viel aus. Wenn man das Gefühl hat, oh, das Rad ist mir ein bisschen zu behäbig, oder oh, ich weiß, in zwei Wochen fahre ich einen Marathon, ich will nochmal was rausholen, dann ziehst du da irgendwie leicht profilierte Reifen auf. Nicht die allerleichtesten, weil dann stehst du mit dem Platten an der Seite. Aber allein damit kann man so viel tunen auf dem Reifen, schnell sich beschleunigen lässt oder nicht. Und dann sind wir wieder beim Gesamtgewicht. Da würde ich, wie gesagt, eher aufs Laufradgewicht schauen als aufs Gesamtgewicht, wo man sagt, oh, jetzt ist 100 Gramm leichter geworden.
Dezemberheft ist der Test drin.
Ja.
Weißt du noch auswendig, wann der EVT ist? Nee, ich nicht, oder?
vom Aufnahmedatum hätte ich jetzt gesagt, nächste Woche Dienstag. So das grob. Ist der erste Dienstag, kann man eigentlich immer ganz grob sagen, im Monat.
Also wahrscheinlich ist das Heft gerade in dem Moment, wo ihr diesen Podcast bekommt, am Kiosk verfügbar und dann könnt ihr euch über die Materie informieren und diesen Test nachlesen. Ja, ich würde mal sagen, jetzt haben wir wirklich irgendwie die meisten Themen dazu abgefrühstückt. Vielen Dank, Lukas, für deine Infos.
Ja, sehr gerne. Wie gesagt, ich kann nur noch mal jedem ans Herz legen, wenn ihr eine Probefahrt will für so ein Rad, mal die Chance habt, dann setzt euch drauf. Vielleicht, wenn ihr jetzt ein bisschen kritisch seid, dann verstehe ich das total, aber ich fand es eigentlich ganz cool.
Wenn ihr ein bisschen was seid?
Kritisch.
Ach, ich habe fetisch verstanden.
Fetisch ist auch schön. Ich habe fetisch für Down-Country-Räder.
Ja.
Das klingt auch freakig. Nee, ja, also viel Spaß und verliert den Spaß am Radfahren nicht. Den hat man mit eigentlich allen Rädern.
Ja, also wie gesagt, wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann schreibt uns eine Mail an podcast@mountainbikemagazin.de. Wenn ihr den Test lesen wollt, geht einfach zum Kiosk hin, da müsste das Heft schon liegen. Wenn nicht, dann kommt es bald. Und abonniert uns natürlich über die verschiedenen Social Media Kanäle, Instagram, Facebook etc. Wenn ihr das Heft einfach ohne Corona-Gefahr einzugehen haben wollt, könnt ihr es natürlich auch per Abo euch bestellen. Dann kommt es nach Hause in den Briefkasten und ihr könnt dem Postboten von Ferne winken und euch dann dem Thema widmen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Bleibt gesund da draußen und alles ist fahrbar, auch mit einem Down-Country-Rad.
Ja, ciao, ciao, mach's gut, alles ist fahrbar.
Tschüss.
Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.